Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 98. Folge von Fast and Curious. Heute sprechen wir live aus London im Catch-up über neue Zähne, Verenas Dämonen aus der Vergangenheit und mein Arbeitspensum der Gegenwart. Im Deep Dive geht es um Selbstständigkeit und wie man klein- und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe ohne Venture Capital aufbaut und führt. Dafür haben wir uns Soraya Kühne als Gast eingeladen. Bei Was bewegt uns sprechen wir über unser Gründerinnen-Netzwerk, unseren Close Circle und unseren anstehenden Trip nach Madrid. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt euch Verena ein wildes Potpourri an Tipps und Tricks vor. Und das letzte Wort hat heute auch Verena.
Ketchup. Was tue ich nicht alles für KKR, Lea? Also, ich sag mal, was ich damit meine.
Fühlst du dich da auch ein bisschen mit angestellt?
Ich fühle mich da mit angestellt. Es ist früh morgens in London. Ich war gestern Abend bis sehr spät mit meinen besten Freunden aus St. Galler Studienzeiten essen. Und weil du Board-Meeting hast, sitzen wir jetzt hier in Herrgottsfrühe. Ich habe noch überhaupt keine Stimme und nehme diesen Podcast auf. Also ich stelle KKR jetzt mal eine Rechnung.
Da musst du wahrscheinlich mir die Rechnung stellen, die ich dann weiter verrechne.
Ja, nee, die kannst du mir bezahlen.
Ja, genau. Aber ich bin dir auch sehr dankbar dafür.
Ja, das ist schön. Das wollte ich einmal einordnen.
Diese Folge hast du auf jeden Fall wesentlich mehr in die Tasten gehauen als ich.
Ja, also deswegen kurze Einordnung zu meiner rauchigen Stimme. Das ist hier der frühen Morgenstunde geschuldet. Aber nein, ich freue mich ja für dich, dass du auf dem internationalen Private Equity Parkett so Furore machst, ja. Und da unterstütze ich dich natürlich gerne. Und also ich bin wie gesagt auch in London, wie du auch. Und das ist eigentlich sehr lustig, weil wir sind beide in London. Wir kommen noch nicht mal auf den Gedanken, dass wir uns hier sehen würden. Nee. Ja, du wohnst wahrscheinlich nebenan oder so.
Wahrscheinlich. Aber beide sind so durchgetaktet, dass da wirklich gar nichts möglich ist.
Aber im Gegensatz zu meinen letzten Wochen und ich glaube auch zu deiner Woche jetzt, ist bei mir jetzt mal gerade nicht Work, 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 sondern Life, Life, Life. Weil ich bin zwar in London, aber ich bin überhaupt nicht so durchgetaktet und ich bin hier auch mit meinem Mann und habe hier ganz viel Quality Time und wir gehen zum Cherry Venture Summit, ja, das ist ein Venture Capitalist, wo wir beide investiert sind. Mhm. Und da ist auch heute Afterparty und so. Also wir nehmen auch eher das Rahmenprogramm diesmal mit. Und insofern ist das mal ganz schön, nachdem ja du dich zu Recht letzte Woche lustig gemacht hast, dass ich immer so viel arbeite. Diese Woche arbeite ich gar nicht so viel.
Ja, das ist wirklich, ich gönn's dir total. Mhm. Ich habe so einen wilden Mix. Ich wollte gerade sagen, ich habe, ja, Privatleben weiß ich jetzt nicht. Also ich bin zum Beispiel auch abends.
Privatleben habe ich nicht, ja.
Nee, ich habe gerade so gedacht, ich habe einen wilden Mix an Privat und Arbeit. Aber eigentlich stimmt's nicht, weil ich einfach tagsüber komplett arbeite und ab und zu abends essen gehe. Dadurch fühlt sich das dann sehr private schon wieder an. Aber ich mache das Essen vor allen Dingen deswegen, weil ich habe ja früher, ich habe meine erste Boardposition mit Konrad, weiß ich noch genau, mit 25 angenommen. Und habe dann immer gesagt, und das weißt du auch noch, weil ich mich immer total beschwert habe darüber, dass ich Konrad lernen muss am Wochenende. Also ich habe immer gesagt, dieses Wochenende kann ich nicht, ich muss Konrad lernen. Und dann habe ich
so
mich
nervig.
Und dann habe ich mich von Donnerstag bis Sonntag wirklich eingeschlossen, Vorhänge zugemacht, ein Licht, Essen vorgekocht, was auch immer, sodass ich quasi durcharbeiten kann, Tag und Nacht. Und es sah dann circa auch so aus, nur dass da echt wenig Arbeit rauskam, weil ich einfach so mich selber sozusagen so die Freuden des Lebens weggenommen, dass ich sozusagen, dass es überhaupt nicht mehr geklappt hat. Und das muss ich echt sagen, das ist gerade so eine coole Erfahrung jetzt in dem dritten Board, wo ich drin sitze, oder viertes Board, wo ich drin sitze, dass ich so langsam rausgefunden habe, wie ich das selber hinkriege, dass ich diese Vorbereitungen, die teilweise einfach extrem lang und intensiv und auch ein bisschen einsam sind, weil du sitzt halt da vor hunderten von Slides, dass ich die schaffe und ich schaffe die deswegen, weil ich morgens mich dann zum Frühstück verabrede, weil ich weiß, wann ich Sport mache, weil ich mich abends nochmal verabrede mit Freunden, sodass ich weiß, wann ich auch wieder irgendwie Dopamin bekomme.
Dass du noch ein Leben hast.
Genau, und mich freuen kann. Und dafür fange ich dann aber in der Zwischenzeit auch wirklich an und mach wirklich was.
Und schiebst es nicht vor dir her, ja.
Genau, ist ehrlicherweise ein richtiges Geschenk, aber es ist schon krass durchgetaktet dann auch die Tage.
Aber ich muss da einmal einhaken, weil du hast ja eben mir erzählt, kurz bevor wir hier angefangen haben, dass du das Gefühl hast, es wird aber mit jedem Board-Meeting einfacher, besser, du bist mehr drin. Weil ja, ich habe nämlich eine Freundin, die hat gerade ein Board-Mandat angeboten bekommen und die meinte, ich hoffe aber nicht, dass das so zeitintensiv und so schwierig wird wie Leas Board-Mandat. Und da habe ich gesagt, naja, die musste ja auch erst reinkommen. Ja. Und dann, wenn man erstmal drin ist, man kennt die Leute, man kriegt die Wertschätzung. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wir natürlich denken am Anfang von so einem Mandat, huiuiui, und das haben wir hier auch gesagt, hoffentlich werde ich nicht für zu leicht befunden und so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, bist du da auch schon richtig im Flow drin, oder?
Voll, jetzt bin ich halt über ein Jahr dabei, Januar letzten Jahres. Und was ich total merke, zum Beispiel, echt banales Beispiel, du liest diese ganzen Unterlagen und da sind alle möglichen Abkürzungen drin. Und du bist ja nicht Teil der Firma, deswegen kennst du die nicht. Das heißt, ich musste am Anfang, habe ich mir so ein Glossar angelegt und alles aufgeschrieben, alle verschiedenen Abkürzungen, wofür die stehen. Und zwar auch noch die amerikanischen Abkürzungen. Wir die kürzen Gewinn- und Verlustrechnung und alles, was wir da angucken, auch anders ab, als wir das in Deutschland tun. Das heißt, ich musste alles nachgoogeln, komplett jedes einzelne Wort, was ich da nicht kannte und habe wirklich 3 Seiten Glossar, glaube ich. Und heute zum Beispiel kenne ich die ja alle. Also das heißt, es ist so viel, ich lese jetzt den Text durch und verstehe auch alles, was da drin steht. Und das heißt, der Aufwand jetzt ist so unfassbar viel weniger als so die ersten 1, 2, 3 Male. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu wissen, weil natürlich kommt man am Anfang rein, hatte ich bei Konrad auch, und ist erstmal überfordert und denkt, ach du Heiliger, wie soll ich denn das jede 4 Monate hinkriegen? Und es wird aber so viel leichter. Du kennst auch die Leute, du kennst die Themen viel besser, die Themen kommen immer wieder und so. Also totales Plädoyer dafür, dass man sich sowas trotzdem ans Bein bindet. Weil es auch spannend macht.
Und so ein Tag, wolltest du eben sagen, rattert einfach von morgens bis abends durch.
Ja, genau. Also erstmal genau zu dem Thema sich ans Bein binden. Es macht halt auch krass viel Spaß. Du lernst unfassbar viel. Und ja, jetzt sind die Tage so, ja, so 6.30 Uhr aufstehen, so 1.30 Uhr ins Bett, würde ich sagen, circa. Weil du halt auch noch, oder ich versuche dann auch noch irgendwie ein Leben zu haben. Also, dass ich eine Stunde Frühstück noch habe oder irgendwie, ja, abends ist dann nicht mehr so viel
Sport.
Aber jetzt irgendwas noch mache. Und wir haben halt abends immer Board-Dinner mit einigen Talenten aus der ganzen Vella Inc.-Firma, die dann hierher fliegen und uns sehen. Also auch das ist irgendwie wahnsinnig spannend, weil du ganz tolle Leute kennenlernst. Also für mich eine total positive Erfahrung.
Ja, dieses mega intensive, das kann ich gerade im Moment besonders nachfühlen, weil ich habe ja hier in London Praktikum bei JP Morgan gemacht, in meinem letzten Jahr in St. Gallen, ein halbes Jahr. Mhm. Und das war so richtig Investmentbanker live hoch 19, aber jetzt nicht im Sinne von Partys, Drogen und weiß ich nicht, High Life, sondern im Sinne von...
Das, was man aus den Filmen kennt.
Genau, nicht das, was man aus den Filmen kennt, sondern so dieses... so viel arbeiten, also jetzt will ich jetzt gar nicht auf Vella und KKA beziehen, sondern einfach, ich laufe hier im Moment durch London und erinnere mich an diese Zeit, Lea, und das war wirklich so, ich war Praktikantin, das heißt, du warst das lowest end of the food chain, du saßt da eigentlich von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nur rum, weil all die über dir gearbeitet haben und sich überlegt haben, was sie noch so von dir brauchen. Um 17 Uhr kamen dann die Aufgaben auf deinen Schreibtisch. Du musstest aber auch schon seit 9 da sitzen. Und dann saßt du da regelmäßig bis 3 Uhr morgens, bist dann mit so einem Taxi einsam morgens um 3 nach Hause gefahren. Mhm. Und das Schlimmste war am Wochenende, da es gab ja noch keine Smartphones oder so. Und am Wochenende gab es so eine Nummer, die musstest du anrufen, einmal pro Stunde als Praktikantin, um zu gucken, ob dir jemand eine Nachricht hinterlassen hat, dass du was tun musst. Und
nein,
als ich jetzt hier so lang lief, hatte ich das noch im Kopf, wie das immer war, so, this is the voice messaging service of JP Morgan Chase. Und dann kam so, you have, und dann war Pause. Und dann kam im besten Fall no new messages, aber im schlechtesten Fall kam jedes Wochenende 2 new messages. Und dann kam irgendein Analyst oder so, der so, hi Verena, kannst du noch mal bitte diese 84-seitige Excel-Tapete zu Ende machen und so. Und es war irgendwie Samstag um 11 und du wusstest, okay, da geht mein Wochenende gerade flöten. Und ich merke so richtig, wie das so die Dämonen der Vergangenheit sind. Also ich war ja neulich schon in St. Gallen und musste da so ein bisschen Schatten der Vergangenheit bewältigen. Das ist ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen hier mit JP Morgan. Also ich arbeite mich gerade auch so durch mein jüngeres Ich, was es nicht immer einfach hatte, muss ich mal sagen.
Nee, und also nicht nur du hattest es nicht immer einfach, sondern dieser Arbeitskontext war auch wirklich noch ein anderer, ne? Also
unfassbar.
Bei BCG habe ich auch, wir haben bis 5 Uhr morgens gearbeitet, sind dann ins Bett und am Wochenende auch und das war normal. Man fand sogar, also ich fand es fast ein bisschen cool, dass wir so krass sind, dass wir so viel arbeiten. Nee, aber ich fand das damals cool, aber bin dann auch gleich gegangen, weil es mir doch noch zu viel war. Nee. Also das hat sich schon vom Arbeitskontext auch verändert, weil ich glaube auch ein KKA hat früher sich die Nächte und die Wochenenden nur um die Ohren gehauen und jetzt arbeiten die sicherlich noch unfassbar viel, so von dem Pensum, wie die antworten, aber es ist
irgendwie ein bisschen anders
geworden. Ein Glück, muss man sagen, weil
ein
das war
Glück.
Ja wirklich eher eine Ausbeutung der Investmentbanken der Zeit
damals. Ja, so und da hätte es auch niemals das gegeben, was wir jetzt hier vor der Brust haben, nämlich, dass wir am Donnerstag mit unseren Gründerinnen nach Madrid fliegen, mit unserem Close Circle, da reden wir ja gleich ausführlich im Was bewegt uns drüber, aber ich habe noch ein Highlight für dich, Lea, weil ist dir was aufgefallen, wenn ich jetzt hier so in die Kamera lächle? Ich habe mir extra die Zähne schön gemacht für den Madrid-Trip. Hat zwar irgendwie 2 Jahre gedauert, aber ist jetzt pünktlich fertig.
Wirklich
gemacht.
Richtig gut aus. Fühlst du dich schön, da ganz strahlend mit?
Ja, ich fühle mich wie so ein Hollywood-Sternchen, was so plötzlich so eine gerade Zahnreihe um hat. Das ist ja der Nebeneffekt, dass du plötzlich so ganz gerade Zähne hast, weil die halt nach 35 Jahren Implantate jetzt mal neu gemacht wurden. Aber also ich bin ganz stolz. Ich lächle auch willkürlich Menschen in der Straßenbahn oder auf der Straße. Mache ich ab und zu einfach so blitzig mal einmal mit meiner Zahnfront. Also nein, ich bin ganz im Glück. Also ist ja eigentlich was, Philipp meinte auch irgendwann zu mir, bist du sicher, dass du das erzählen wolltest in der Öffentlichkeit? Weil jetzt guckt dir halt natürlich jeder irgendwie dahin und das ist ja schon eher so deine verletzliche, sensible Stelle. Und dann habe ich so gesagt, hast du eigentlich recht? Ist eigentlich so, dass ich das normalerweise nicht erzählt hätte, weil das natürlich jetzt kann ich das so locker erzählen. Das war mit 13, als diese Zähne vorne nicht kamen, der absolute Horror. Und auch ehrlich gesagt danach lange Zeit in meinem Leben, weil auch da vor 30 Jahren ging das nicht so schön wie jetzt. Ja. Aber irgendwie denke ich so, das gehört auch alles dazu, weil man natürlich immer so diese starke, selbstbewusste Seite betont. Und da muss man, glaube ich, auch einfach mal ab und zu zeigen, wie der Weg dahin war. Und dass der auch ab und zu nicht ganz so strahlend und selbstbewusst
war. Und ehrlicherweise, die gucken ja auch da 1-2 Monate drauf und danach auch nicht mehr. Also wir haben doch bei unserem Kartenspiel, haben wir ja Geheimnisse ausgepackt. Ich habe über meine Segelohren gesprochen und alles Mögliche. Ja. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass da irgendjemand hier drauf guckt. Also es scheint
gehört einfach
okay
zum Leben
zu
dazu. Gehört einfach zum Leben dazu.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR. Und Sage wird geschrieben S-A-G-E. Also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Deep Dive.
Ja, heute haben wir einen spannenden Deep Dive. Und zwar habt ihr uns ganz oft das Feedback gegeben, ey, wir finden es super, dass ihr über die große Welt des Venture Capital und Private Equity und wie gründet man Wachstumsunternehmen und Startups redet. Aber es gibt ja auch noch die große Welt der kleinst-, klein- und mittelständischen Unternehmen und beleuchtet die doch auch mal. Und das tun wir heute. Und KKA zuliebe mache ich das heute alleine, denn bei Lea einen Slot dieser Tage zu finden, ist gar nicht so einfach. Und deswegen spreche ich heute mit einem fantastischen Gast über genau dieses Thema und vielleicht mal ein paar Fakten zum Anfang. Also wie definiert man eigentlich diese Unternehmensgrößen? Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeitende beschäftigen und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro haben. Kleine Unternehmen haben weniger als 50 Mitarbeitende und einen Jahresumsatz von höchstens 10 Millionen. Und mittlere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen sind Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen. So, klar gibt es auch Mittelständler, die sind viel, viel größer. Die meindet man dann, glaube ich, auch noch mit ein oder nennt sie dann Familienunternehmen oder irgendwann sind sie Konzerne. Und 99% aller Unternehmen in Deutschland, also insgesamt etwa 3,2 Millionen, sind kleine und mittlere Unternehmen. 99%, also da ist er, das berühmte Rückgrat unserer Wirtschaft. Und die mittelständischen Unternehmen erwirtschaften über die Hälfte der Nettowertschöpfung in Deutschland und bieten mehr als 81% der Ausbildungsplätze an. Also das ist einfach wirklich so dort, wo wir in diesen ganzen verschiedenen Berufen ausbilden in der deutschen Wirtschaft. Und 97,1% der deutschen Exporteure sind mittelständische Unternehmen. Also Grund genug, da mal näher hinzugucken. Und dafür haben wir uns heute Soraya Kühne eingeladen. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Paperlook Studios in Hamburg, einem Designstudio, die unter anderem Produkt- und Verpackungsdesign machen, und der Buchbinderei Begemann. Soraya sagt von sich selbst, dass sie sehr an die Kombination Design und Handwerk glaubt. Und um das erlebbar zu machen, hat sie zusätzlich zu ihren beiden Unternehmen letztes Jahr in den Werksräumen der Buchbinderei den Paperlook Store eröffnet, den es auch online gibt, mit hochwertigen Produkten aus Papier. Und sie ist bei allen Hochs und Tiefs, die das Unternehmertum mit sich bringt, überzeugte Unternehmerin und ihre Mission ist klar: Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird die Erhaltung und Förderung von Haptik und Materialität. Liebe Soraya, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Ich freue mich ganz besonders, bei dir zu sein heute.
Ich finde es auch gut, dass wir das Gespräch zu zweit machen. Habe ich viel mehr Redezeit, kann ich meine ganzen Fragen hier loswerden. Und fangen wir doch mal vorne an. Die Paperlook Studios. Wann habt ihr die gegründet und wie hat alles angefangen?
Wir werden dieses Jahr volljährig. Also wir feiern entweder eine große oder eine kleine Volljährigkeitsparty zum 18. Geburtstag. Neulich sagte jemand, Mensch, wie toll, dann könnt ihr Alkohol trinken. Im übertragenen Sinne ist es vielleicht, wir werden ein bisschen erwachsener. Was ich hoffe, was nicht unbedingt passieren wird, weil ich hoffe, dass wir einfach wirklich auch noch kindlich und kindhaft bleiben.
Verspielt.
Und verspielt bleiben, genau, super wichtig. Ja, ich bin seit 17 Jahren dabei. Als ich dazu gestoßen bin, waren Gesellschafter schon mit meinem Mann Max an Bord und ich habe mir das ganz genau angeguckt und habe dann irgendwann entschieden, da möchte ich mit einsteigen und ich möchte gerne das vorantreiben. Und ja, jetzt sind wir bei 18 Jahren dieses Jahr.
Was hast du vorgefunden, als du eingestiegen bist? Also wie muss man sich's vorstellen? Wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Was hattet ihr für Produkte? Wie groß war das Team? Also dass man ein bisschen weiß, was ist alles passiert seitdem?
Das Team war ziemlich klein. Das waren 3 Personen. Und das Ziel der Paperlux Studios war damals auch anders. Und zwar kommt der Name nicht von Papier und Luxus, sondern von Papier und Licht. Also Licht, das lateinische Licht. Denn es bestand damals ein Patent auf ein Verfahren, um Papier mittels Laser zu gravieren. Und so ist überhaupt dieser Firmenname entstanden. Und ich fand das vor, ich fand dieses Verfahren Hammer, ich fand Haptik super und habe dann gedacht, okay, was machen wir denn daraus? Und bin im ersten Jahr nach Dubai geflogen, im Juli bei 50 Grad und habe das Verfahren vorgestellt. Und dann ein paar Wochen später, das klingt jetzt alles so glamourös, aber es waren noch andere Reisezeiten.
War harte Arbeit.
Ja. Es war harte Arbeit, ja. Vor allen Dingen bei 50 Grad, wenn du den Mund aufmachst und draußen stehst und du auf einmal den Mund voller Sand hast. Und dann bin ich nach Monaco geflogen und war dort auf der Luxpack. Und ganz ehrlich, Verena, ich stand dort, habe dieses Verfahren vorgestellt und hatte noch fast keine Ahnung. Ich wusste, ich finde es toll und wusste, ich stehe dahinter und fand das ganz fantastisch. Sobald es wirklich an ganz tiefe technische Fragen ging, habe ich so einen kleinen schönen Tanz gemacht und gesagt, ja, ich komme darauf noch mal zurück und eine nette Geschichte erzählt. Und so fing das wirklich an. Und Max und ich haben uns dann sehr schnell einmal auch angesehen und gesagt, okay, pass auf, wir haben dieses Verfahren, wir haben aber auch einfach eine Designliebe und Designkompetenz und wir wissen das Thema Haptik und Printprodukte. Das ist ein ganz unsexy Wort, aber es ist dennoch einfach leider die Definition, sind wichtig und haben uns gedacht, wen akquirieren wir denn jetzt mal als Kunden? Und der erste Kunde, den wir akquiriert haben, war damals die Goldene Kamera. Und für die haben wir wirklich ein komplett eigenes Event-CI entwickelt. Und damit ging dann auch die Designreise los.
Und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn Unternehmen klein anfangen und dann größer werden. Am Anfang musst du ja erstmal suggerieren, du bist schon ganz groß, ja, weil um einen Kunden wie die Goldene Kamera zu gewinnen, kannst du ja nicht sagen, wir sind 3 Leute, ich bin gestern eingestiegen, wir haben hier so ein Laserverfahren, das habe ich aber auch selber noch nicht ganz durchblickt und wir machen jetzt gerne für sie das ganze Corporate Design neu. Wie geht man damit emotional um? Und ich meine, das hört eigentlich nie auf, dass man ja immer ein bisschen mehr verkauft, als man in dem Moment leisten kann und dann wächst man da rein. Wie geht man damit um? Weil das ja gerade besonders auch Frauen nachgesagt wird, dass sie sich damit schwer tun, Dinge zu versprechen, wo sie noch nicht ganz genau wissen, wie sie das dann eigentlich schaffen wollen.
Also zum einen habe ich einen Partner an meiner Seite, also einen Geschäftspartner und Ehepartner, der absolut da immer wirklich die treibende Kraft ist und sagt, nö, habe ich noch nie gemacht, lass mal machen. Und das inspiriert natürlich. Im expliziten
Fall. Das guckt
man
sich dann auch ab, ne?
Ja, absolut. Also das ist wirklich so, dass ich dann sage, so, ja, okay, klar, machen wir, kein Problem. Und im Fall der Goldenen Kamera war es so, wir haben wirklich 2 sehr tolle Konzepte präsentiert und das tun wir auch heute noch. Wir haben sie so präsentiert, dass sie auf dem Tisch lagen. Wir bauen diese Dinge dann wirklich per Hand und simulieren sie fast bis zum finalen Produkt.
Dass man sich's richtig schon vorstellen kann. Also keine Präsentation, sondern echt ein fertiges Produkt.
Genau. Ja. Echtes fertiges Produkt und dieser Tisch war voll und es waren 2 coole Routen und wir hatten damals, ging es auch darum, die Deutsche Post als Hauptsponsor noch mit zu überzeugen. Side note, wir haben uns so viel Mühe gegeben und so viel darüber nachgedacht, wie wir die integrieren können, dass ich eines Nachts wohl wach geworden, also ich bin gar nicht wach geworden, aber ich habe mich im Bett aufgesetzt und habe gesagt Postintegration und habe mich wieder hingelegt und dann weiter geschlafen.
Das hat dich bis in die Träume verfolgt. Ja.
Ja, es gibt auch heute noch solche Fälle. Und dann sagte Jochen Beckmann, der Verlagsleiter, guckte mich und Max an und sagte, so, das ist ja alles schön und gut. Aber woher weiß ich denn, dass ihr das auch wirklich leisten könnt? Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, also wir machen das mal hanseatisch. Sie haben mein Wort. Und wenn ich dieses Wort nicht halten kann, dann sind wir hier im wievielten Stock? Im 13. Dann springe ich hier raus.
Okay, also das heißt erstmal voll ins Risiko gegangen.
Voll.
wir haben hier im Podcast ja ganz oft Venture Capital und Private Equity und große Unternehmen, die Tausende von Mitarbeitern haben und Hockeystick und all diese Begriffe, wo uns auch häufig Zuschriften erreichen aus. Das klingt alles super, aber was ist denn eigentlich, wenn ich so ein kleines, feines Unternehmen selber gründe oder wie du als Mitarbeiterin Nummer 4 einsteige und das dann organisch wachsen lasse, organisch meinend, dass man auch das Geld, was man verdient, erstmal wieder reinvestiert und noch gar nicht unbedingt sofort Investoren hat. So, das klingt ja dann immer vermeintlich einfacher, ja, weil man so denkt, naja, dann hast du nicht diese wahnsinnig professionellen Investoren, musst keine Reportings und Fundraising und so. Aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist nicht einfacher, weil es selbst und ständig ist und weil man ja am Ende des Tages auch häufig denkt, wie sollen wir das überhaupt hinkriegen? Wie war das bei euch? Wie habt ihr den Aufbau eures Unternehmens die letzten 18 Jahre finanziert und das gestemmt, dass eigentlich eben nicht wahnsinnig viele Investoren hinter euch stehen und euch immer wieder auffangen?
Wir haben in der Tat das komplett immer wieder aus der eigenen Kraft finanziert und immer wieder geguckt, wie, ja, also auch mit dem spitzen Bleistift, sehr, sehr oft, ne? Mit dem sehr spitzen Bleistift sehr oft geschaut, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten. Und wir hatten auch mal ein Team von 12 oder 14 Personen und dann ging das auch organisch runter, oftmals in einer Zeit, wo es sowieso gepasst hat. Ich würde sagen, wir sind auch immer noch auf einer Reise und die hört auch wirklich nicht auf. Ne? Also das ist immer wieder so, dass auch durch die Herausforderungen, und ich mag das nicht alles auf Corona schieben, aber die letzten 4 Jahre insbesondere oder 3,5 Jahre waren nochmal eine ganz extreme Herausforderung, die wirklich bedeutet hat, okay, also wie können wir das stemmen, wie gucken wir uns das an? Und da guckt man natürlich auch in Richtung zum Beispiel einer Finanzierung durch die Bank und diversen Unterstützungen. Ich glaube, das Gute ist, dass wir immer wieder uns darauf fokussiert haben und immer wieder uns in die Erinnerung gerufen haben, warum machen wir das? Und wir finanzieren damit unser Leben. Wir haben keine riesigen Ansprüche. Ich schon, also kannst ja Max mal fragen, was wir zum Geburtstag wünschen. Aber nein, also wir gucken einfach wirklich, wie können wir das aus eigener Kraft machen. Allerdings muss ich sagen, wir kommen auch da langsam hier und da an eine Grenze, weil wir gerade auch einige Zukunftspläne haben und die werden ohne einen Cash-Influx von einem Investor sicherlich noch länger brauchen oder nicht funktionieren.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch immer wieder was man dann prüfen kann, wenn man eine neue Idee hat, die sich vielleicht auch separat finanzieren lässt, holt man da dann jemanden rein. Aber genau was du beschreibst, dieses immer, eigentlich hat man sich ja selbstständig gemacht, um unabhängig zu sein, um keinen Chef, keine Chefin zu haben, seine eigenen Ideen in die Tat umzusetzen und im besten Fall davon zu leben und zu sagen, Mensch, das ist doch eigentlich ein sehr gutes Leben. Wenn ich morgens erst um 10 anfangen will, fange ich um 10 an. Wenn ich abends bis 10 da sitzen möchte, dann mache ich das oder auch muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man manchmal, wenn es hart ist, eben sich fragt, warum bin ich diesen Weg überhaupt gegangen? Jetzt wird ja gerade haptischen Produkten, Unternehmen in Deutschland nachgesagt, die können ja gar nicht so die Chancen der Digitalisierung so voll nutzen, weil haben keine großen Google-Budgets, haben keine Chief Marketing Officer, können sich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Werbeformaten und KI beschäftigen. Wie ist das bei euch? Welche Rolle spielt Digitalisierung bei Paperlux und wie entwickelt ihr euch da weiter?
Also wir lieben Digitales. Ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Headline. Wir heißen Paperlux, dennoch lieben wir Digitales und zwar genau dann, wenn es Probleme löst und vor allen Dingen auch im administrativen Bereich.
Gib mal ein Beispiel.
Also wenn es um kollaboratives Arbeiten geht, dann gehören Tools wie Figma, Miro, Canva, Teams und so weiter einfach absolut zum Alltag. Ich möchte sehr gerne jetzt das noch mehr dahin bringen, dass wir einfach wesentlich location-unabhängiger werden. Ne? Also, dass wir keinen Serverraum mehr brauchen. Das ist noch so ein Relikt irgendwie.
Was das alles in die Cloud kommt.
Ja, und das möchte ich loswerden, weil ich das gar nicht mehr haben möchte. Ich glaube, dass wir da einfach, oder nicht nur ich glaube, ich weiß, dass wir dieses Jahr da noch viel mehr Schritte machen werden. Wir explorieren und entdecken natürlich auch mit solchen Tools wie Midjourney Und ChatGPT ist auch meine Freundin, mein Freund ist auf jeden Fall ein Tool, was ich nutze.
Irgendwas dazwischen.
Genau. Ja. Und was ich so spannend finde, ist, dass man sehr, sehr viel lernt, weil je besser ich es füttere, desto eher ist mein Output, was ich bekomme. Und das finde ich super, super spannend. Dennoch ist es so, dass im kreativen Bereich und in dem Bereich, wie damals schon bei der Goldenen Kamera oder jetzt bei Mercedes-Benz Mobility, wir wirklich, wirklich all das, was wir entwickeln, haptisch noch bauen. Und das kannst du nicht ersetzen.
Gib mal Beispiele, was ihr da so baut, wenn man hier zuhört, sich das vorstellen kann.
Ja, also beispielsweise war ich in Stuttgart, habe eine Präsentation auf dem Tisch aufgebaut und da geht es wirklich von einem Buchcover über die Einladung, die wir wie ein Tangram gestaltet haben in einer Box. Mhm. Also wirklich so kleine Plexi-Formen, die man zu anderen Formen zusammenlegen kann. Kuverts, Briefbögen, Menü. Karten, Do Not Disturb-Schilder und so weiter und so fort. Und das liegt auf dem Tisch. Die digitale Präsentation an sich sind vielleicht, lass mich lügen, es waren 6 Seiten, mehr nicht. Einmal um ein kleines Intro zu machen. Und dann ergänzen wir solche Präsentationen auch immer nochmal durch Film. Weil wir da einfach dann auch noch einen coolen Tune uns raussuchen und dazu was schneiden. Und dann haben wir so 30, 45 Sekunden, also 30 bis 45 Sekunden an Film, die wir dann begleitend noch abspielen, um einfach wirklich auch in den Spirit zu kommen zu diesem jeweiligen Projekt. Und das kann ein Incentive-Projekt sein, das kann aber auch ein neues Corporate Design und Branding sein.
Hotel sein oder?
Zum Beispiel. Ja. Also ist im Grunde wurscht. Und am Ende ist es dennoch so, dass wir wirklich dann einfach ja das so bauen, dass wir es auch da liegen lassen können, weil das natürlich nochmal das viel, viel besser unterstützt als, hey, ich schicke dir das PDF im Nachgang. Und dann musst du ja dennoch diesen Sprung schaffen von PDF zu dem, was am Ende auf dem Tisch liegt.
Ja, und das musst du dir vorstellen können und fühlen können. Und es verstärkt natürlich auch dein Vertrauen, wenn jemand eine Präsentation macht und dann hat er sie physisch auf den Tisch ausgebreitet, dass du dann auch weißt, okay, das wird auch wirklich das Licht der Welt erblicken, ne?
Ja, und das ist wirklich, das macht mir auch immer so Freude, weil ich dann diesen Tisch fotografiere. Meistens baue ich ihn nicht genauso auf, wie die Kreation ihn im Studio aufgebaut hat. Dann gibt es immer einen kleinen Rüffel.
Rüge.
Aber genau. Ja. Aber und dann, wenn du dann am Ende des Projektes wirklich wieder alles auf dem Tisch liegen hast und es sieht eigentlich haargenau so aus, nur eben mit Content, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja, super. Und jetzt habt ihr ja etwas gemacht. Jetzt kann man ja sagen, so ein kleines Unternehmen auch durch Corona durchzubringen, wo ja dann auch weniger Einladungen verschickt wurden, weniger Menükarten ausgedruckt wurden, Restaurants waren zu, Hotels waren unterbesetzt, es fanden keine Events statt. Also das war ja sicher super hart, hast du auch eben schon gesagt. Und was ihr dann aber gemacht habt, ist genau in dieser Zeit einen Handwerksbetrieb zu übernehmen, noch zusätzlich, eine Buchbinderei. So, woher habt ihr den Mut genommen, zu sagen, in eine Zeit, wo jetzt es sowieso gerade schwieriger wird, gehen wir nochmal zusätzlich ins Risiko? Und dann auch noch ins deutsche Handwerk.
Ein bisschen verrückt, ne? Denke ich manchmal heute noch.
I like it.
Ja, I like it too, meistens. Also wir haben mit der Buchbinderei Begemann sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Karin Begemann, die Inhaberin, hat das 25 Jahre gemacht und an dem Standort gibt es die Buchbinderei seit 70 Jahren, was alleine schon faszinierend ist. Und Karin war immer jemand, die mit ihrem Team uns wirklich erlaubt hat, auch zu sagen, wir nehmen ein Nein nicht als Antwort, sondern wir glauben, wir können das handwerklich so und so und so umsetzen und wir inspirieren euch und zwingen euch, es nochmal so und so auszuprobieren. Und das hat sie sehr, sehr geschätzt. Und in dem letzten Jahr, also in 2019, haben wir auch angefangen, uns unternehmerisch auszutauschen, weil ich gesagt habe, Karin, wenn du das weitermachen möchtest, dann musst du bitte auch wirklich deine Website überarbeiten, einmal einen moderneren, frischeren Angang haben. Und dann hatten wir noch überlegt, machen wir das als Gegengeschäft oder wie machen wir das? Mhm. Und sie war vorher schon krank. Und leider stellte es sich dann raus, dass sie wirklich so krank ist, dass sie bald sterben wird. Und bevor sie starb, hatte sie uns gebeten und hat gesagt, du, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe das Gefühl, ihr werdet das richten und ihr werdet das weiterführen, würdet ihr übernehmen.
In meinem Sinne weiterführen, ja.
Und dann haben Max und ich uns angeguckt und haben gesagt, das Herz hat sehr, sehr laut Ja geschrien, also sofort. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen einfach, weil uns sehr viel daran liegt. Zum anderen aber natürlich auch, weil das ein Produktionspartner wäre, der wegfallen würde. Also da ging es auch darum, diese Produktionsmöglichkeit zu erhalten. Und ich sage immer, die Excel-Tabelle hat Nein gesagt. Also Herz ja, Excel nein. Und dennoch hat das Herz gewonnen. Und ja, das war in 2020. Jetzt haben wir 2024, ja, gell?
Sehr gut. Und jetzt ist ja eigentlich das Handwerk der Dreh- und Angelpunkt aller Leistungen, die wir in Zukunft brauchen werden und die gar nicht so einfach digitalisiert werden können, ja, und auch wahrscheinlich niemals werden, ja, weil ich kriege es ja bei meinem Mann im Bereich Wärmepumpe mit, also bis da irgendein Roboter in die Heizungskeller fährt und eine Ölheizung da rausstemmt und dann hochkompliziert eine Wärmepumpe verbaut, schauen wir mal, ob das jemals der Fall sein wird, ich denke eher nicht. Elektrikerin ist der am meisten gesuchteste Job Deutschlands mit den wenigsten Bewerbungen und ich kann mir vorstellen, dass auch nicht allzu viele Menschen in diesem Moment eine Buchbinderausbildung beginnen. Also warum ist, was ist so deine Analyse zum Handwerk in Deutschland? Warum machen sich dann nur noch so wenig Menschen auf den Weg, wo das eigentlich ja etwas ist, was so zukunftssicher wie nichts anderes ist? Und wie machen wir Handwerk wieder sexy?
Also interessant ist, dass wir pro Jahr ausreichend Bewerbungen bekommen für einen Ausbildungsplatz. Also wir könnten dieses Jahr im August, haben wir kurz drüber nachgedacht, aber wir kriegen es einfach kapazitär nicht gestemmt, sogar zwei Auszubildende aufnehmen. Wir haben mal gesagt, wir nehmen alle zwei Jahre einen Auszubildenden auf. Im Moment haben wir uns entschieden, wir machen das jedes Jahr. Und das ist schon mal die gute Nachricht im Buchbindereihandwerk. Das Interessante da ist, dass ganz viele unserer BewerberInnen wirklich aus dem Studium kommen oder auf jeden Fall auch Abitur haben. Und ich tauche persönlich jetzt gerade erst wirklich auch noch mehr ein in dieses Thema Handwerk. Wir sind jetzt ehrenamtlich im Beirat Bezirk Mitte. Und da versuche ich jetzt gerade auch einfach wirklich viel darüber zu lernen und viel herauszufinden, wo krankt es denn? Und eine Sache, die definitiv schon mal klar ist, für mich persönlich, ist, dass wir sehr früh total falsch abgebogen sind. Und zwar gab es eine Zeit, wo es wirklich hieß, wenn du ins Handwerk willst, wirst du nix, ja, mach lieber dein Abitur, und egal unter welchen Umständen, mach dein Abitur, also mit Nachhilfeunterricht, Hauptsache reingeprügelt, sozusagen, und dann fang an zu studieren. Und wenn du in diese Situation gezwungen wirst, durch welche Umstände auch immer, ja, auch, also vielleicht auch durch deinen eigenen Antrieb, weil du dich nicht traust, etwas vermeintlich Kleineres zu tun oder so, aber gar nicht glücklich wirst, dann haben wir natürlich zwei Probleme. Also wir haben weniger Menschen im Handwerk und wir haben gleichzeitig einfach sehr viele unglückliche Menschen, die auf dem Weg in eine Arbeitswelt sind, die überhaupt nicht sexy für sie ist. Und ich glaube zum Beispiel in der Schulzeit, und es klingt jetzt wahnsinnig spießig, aber wie schade, dass Werken rausgenommen wurde oder auch Hauswirtschaftsunterricht. Klingt auch blöd, ja? Also könnte man natürlich, müsste man umbenennen und so weiter. Aber wo bleibt, und das ist wirklich die Frage, die wir beantworten müssen aus meiner Sicht, wo setzen wir an, dass Talente früh erkannt und gefördert werden und dass es dann auch okay ist, dass es eben ein eher handwerkliches Talent ist? Und
absolut.
Wie kommunizieren wir, dass du durchaus als Handwerkerin auch Unternehmerin werden kannst? Das ist ja überhaupt nicht unmöglich. Sondern das ist richtig.
Das ist überhaupt
möglich.
Nicht unmöglich. Es ist richtig möglich. Also im Sanitär-, Heizungs-, Klimabereich, wieder bei Philipp, gibt es, glaube ich, 52.000 Betriebe in Deutschland. Ja, die sind Inhaber geführt. Also so. Da ist der Handwerker der Unternehmer. Da ist dann eher die Herausforderung, wie nimmst du ihm das ganze administrative, betriebswirtschaftliche ab, damit er nicht darin erstickt und gar keine Zeit mehr für sein Handwerk hat. Das gilt sicher für jedes Handwerk. Aber du sagtest gerade, dass es wieder okay ist, ein Handwerksausbildungsmann. Das ist ehrlich gesagt total toll ist. Mhm. Also ja. Die Gehälter in dem Bereich gehen erstmalig, also zumindest in den Bereichen, die ich gerade mitkriege, deutlich hoch. Es heißt ja auch nicht nur Handwerk, wie du eben sagtest, ist nicht besonders attraktiv, sondern Handwerk hat goldenen Boden. Also du wirst immer was zu tun haben. Und wenn du dir anguckst, dass jetzt gerade bei so Elektriker oder so Wärmepumpe, Batteriespeicher, Smart Home, Ladestation für dein E-Auto, Solarpaneele auf dem Dach. Das braucht alles ein Elektriker. Ja, es braucht auch noch ganz viele andere Gewerke. Aber die Anzahl der Sachen, wo wir Handwerk brauchen, nimmt aus meiner Sicht gerade eher zu. Und auch im Bau haben wir so viel Kapazitäten, die wir nicht haben, weil die Menschen entsprechend nicht nachwachsen. Also ich glaube, eine große Lanze fürs Handwerk zu brechen, ist ganz wichtig. Und genau wie du sagst, wie schaffen wir das, das mehr wieder in die Schulen zu kriegen und es aber gesellschaftlich auch wieder als, wow, der macht eine Handwerksausbildung und nicht, oh, der hat wohl keinen Studienplatz gekriegt.
So, und ich habe einen Spruch gehört neulich, den fand ich ganz toll, als ich in der Handwerkskammer war und mit einigen der Herren dort gesprochen habe. Den fand ich super. Es interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst im Handwerk. Und das, finde ich, ist doch auch mal eine schöne Geschichte zum Thema richtig Chancengleichheit schön. Etc. Ja, also wie bringen wir das dahin? Denn, und das fand ich auch spannend, wir waren neulich im Rathaus, da hatte die Grünen-Fraktion eingeladen, und zwar alle Innungsmeister. Da ging es zum Beispiel auch darum, dass auch Familien mit Migrationshintergrund wirklich so hart darauf hinarbeiten, dass die Kinder studieren. Aber da kommt das Thema Handwerk fast gar nicht mehr vor, weil nur das Thema Abitur und Studium so wichtig ist. Und ich glaube, dass wir einfach wirklich da echt Aufklärungsarbeit leisten sollten und können und müssen, um da einfach wirklich Bewegung reinzubringen.
Jetzt stelle ich mir vor, dass solche Diskussionen, die ja Land auf Land ab gerade geführt werden, wie Homeoffice, 4-Tage-Woche, Remote Work und so weiter, auf so einen Handwerksbetrieb prallen und da ja irgendwie nicht so richtig verfangen. Was ist denn so ein typischer Tag eines Buchbinders, einer Buchbinderin, und wie sehr kann die auch zu Hause arbeiten?
Also unsere MeisterInnen haben auch zu Hause eine kleine Werkstatt, und während des Lockdowns zum Beispiel haben wir natürlich überlegt, okay, wie machen wir das? Es ist nur so gut wie unmöglich. Also du kannst vielleicht 2-3 Bücher zur Reparatur mitnehmen und das zu Hause reparieren. Aber wenn du beispielsweise, ja, wie neulich 3000 Schatullen machst für einen großen französischen Luxuskonzern, dann ist das sehr, sehr schwierig, davon etwas mit nach Hause zu nehmen, weil du einfach auch Massen an Material von A nach B schaffen musst. Also das Einzige, was wirklich geht, ist das Thema Admin. Also, dass man sagt, okay, also ne, alles, was telefonisch ist, Angebotserstellung, Beratung per Teams, finde ich sogar auch schwierig, weil es ganz oft einfach darum geht, nochmal in Materialboxen und Mustern zu gucken und gemeinsam zu entscheiden, ne, in welche Richtung geht jetzt etwas. Daher ist das nicht wirklich ein Modell, was wir realistisch werden umsetzen können.
Ja. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, haben wir ja auch schon oft gesagt, dass man eben nicht in so einer Akademikerinnenblase und Knowledge Worker, also Menschen, die am Schreibtisch sitzen, eben nur diese Themen gesamtgesellschaftlich diskutiert, sondern eben sich auch anguckt, was ist die Lebensrealität in anderen Bereichen, nicht nur Handwerk, sondern auch Pflege, Schule, Supermärkte und so weiter. Und wie finden wir Lösungen, die auch da mehr Flexibilität ermöglichen? Jetzt habt ihr einen kleinen Store in der Buchbinderei eröffnet. The Store. Ja. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde im Rahmen der OMR Anfang Mai besuchen kommen. Und das ist ja auch erstmal sehr kontraintuitiv. Ja, also die Innenstädte sterben eher aus, die kleinen Läden verschwinden, alles geht online und ihr macht einen Laden auf. Ich verstehe das aber total, weil so wie du deine Produkte beschreibst, möchte man die ja erleben. Aber was war die Idee? Einfach auch die Buchbinderei mit Leben zu füllen, zu sagen, den Platz, den wir da haben, nutzen wir? Oder was hat euch zu diesem Schritt gebracht?
Also das, was wir generell tun möchten, ist sowohl das Handwerk als auch die Produkte oder das Thema Haptik, für diese Dinge wirklich die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wie machst du das? Das kannst du zwar digital tun, indem du auch E-Com ausbaust. Unseren Store gibt's natürlich auch online. Aber wie ist das? Also es ist einfach was anderes, wenn du ein Gespräch führen kannst und wirklich Dinge anfassen kannst. Und dann, wir haben im Eingangsbereich, im Hoch, Nee, im ersten Stock. Es ist noch nicht mal Hochparterre, es ist erster Stock. Also wir sind relativ versteckt. Aber dieser Eingangsbereich war so stiefmütterlich. Der hatte so ein bisschen so einen wirklich össeligen Empfangstresen und so weiter. Und irgendwie haben wir uns den immer angeguckt und dachten, na, irgendwas muss hier passieren. Und dann haben wir gedacht, okay, dann wird das der neue Beratungsbereich. Dafür wäre der aber viel zu groß geworden. Und dann entstand die Idee, wir bauen dann einen Store rein. Also sozusagen ein Shop-in-Workshop, was ganz schön ist, weil du manchmal auch Wilma, unsere Schneidemaschine, hörst, wenn du dann da stöberst. Oder es riecht nach Leim. Also du kriegst halt zumindest in den Buchbinderei-Öffnungszeiten einfach wirklich mit, oh, da wird wirklich ja was gemacht. Und wir haben uns dann zusammengetan mit einem ganz tollen Interior-Design-Studio, Amy. Und die haben dann entschieden, wir tauchen alles in Grau. Also es ist wirklich so konsequent in Grau getaucht und die Produkte sind die einzigen, die so rauspoppen. Und Paper Pop Culture wurde dann die Headline. Und das war wirklich auch krass, denn wir haben keine Ahnung von Retail. Also glaub mal ja nicht, dass wir schon jemals ein Sortiment zusammengestellt haben oder wie auch immer. Und haben dann umgebaut und in der Zeit dann das Sortiment kuratiert. Und ich glaube, das ist ganz gut geworden.
Ach toll. Und was ist dein Lieblingsprodukt?
Das ist definitiv unser One Word a Day. Im Grunde das kleinste Journal, was ich kenne. Alles made in Hamburg. Und die Idee dahinter ist zu sagen, wenn ich nicht die Zeit habe, jeden Tag einen kleinen Poesiealbum-Eintrag zu machen, dann ja, mache ich einfach nur ein Wort pro Tag als Notiz und blätter mal zurück und guck mal, ob es auch objektiv wirklich noch so ist, dass zum Beispiel die letzten Wochen nicht so geil waren. Das spürt man ja manchmal. Und manchmal denkt man, oh Gott, wie furchtbar. Und dann merkst du, ah nee, aber da stand ja köstlich oder da stand Paris oder da stand Entdeckungen oder wie auch immer. Und ja, das ist definitiv mein Lieblingsprodukt.
Schön.
Und wenn ich darf.
Unbedingt.
Wir machen noch ein recyceltes, sozusagen, das die Kategorie. Es ist so doof, wir wollten es immer noch umbenennen, aber es bleibt einfach beste Reste. Wir arbeiten mit Siebdrucker-Künstlern zusammen, die uns ihre Einrichtungsposter, also wenn sie Siebdrucke machen für Poster, Konzertposter etc., die geben uns diese Poster, die sie eben nicht verwenden. Und daraus machen wir Notizhefte in zwei Formaten. Und ja, schwupp, hast du ein Unikat und hast eine Sache weniger weggeworfen.
Fantastisch. Ja, und bei One Word a Day, was ich daran auch so mag, ist, allein dieses Wort am Ende des Tages zu finden, ist einfach auch eine schöne Übung. Und zu sagen, was ist so das, was einem da im Kopf schießt. Also das klingt ganz toll. Vielleicht als Abschlussfrage. Jetzt hast du da 17 Jahre Weg hinter dir. Der war von auf und ab gekennzeichnet, wie es eben ist im Unternehmertum. Ja, jeder, der was anderes behauptet, lügt. Kann ich auch sehr von zu Hause berichten, also aus meinem Elternhaus, wo es auch immer mit der Achterbahn nach oben und nach unten ging. Und ich das so im Nachhinein an den Urlauben, die wir gemacht haben, als Kinder ablesen kann. Wann lief es im Geschäft gut? Da ging es ein bisschen weiter weg. Wann lief es schlecht? Da blieben wir zu Hause. Und jetzt hast du 17 Jahre hinter dir. Wenn du das alles so gewusst hättest, hättest du das trotzdem gemacht oder hättest du gesagt, Mensch, da hätte ich doch mal irgendwie die Konzernkarriere eingeschlagen?
Ja, ich hätte es immer wieder gemacht und gebe dennoch zu, dass es natürlich Momente gab, wo ich dachte, ach komm, das andere wäre ja easier. Ich glaube allerdings, dass ich dort niemals glücklich werden würde.
Weil man einfach die Freiheit und das jeden Morgen aufstehen und sich was Neues ausdenken und dann mal eben einen Store eröffnen oder eine Buchbinderei übernehmen, einfach nichts gemacht hätte.
Diese Beweglichkeit, es ist dieses Feuer anzünden können, ja, und selbst zu entscheiden, zünde ich sie an oder und möchte ich es weiterhüten, finde ich die richtigen Menschen, die es mit mir weiterhüten. Und ich habe heute Morgen beim Hundespaziergang habe ich so gedacht, krass eigentlich. Das Unternehmertum, also auf der einen Seite hält es jung und auf der anderen Seite lässt es dich aber auch unglaublich schnell altern manchmal.
Das glaube ich. Die ganzen Falten und grauen Haare, die ich auch habe, würde ich auch auf jeden Fall darauf zurückführen, weil sonst bin ich eigentlich ein ganz fröhlicher Mensch.
Ja.
Also Soraya, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein spannender Einblick auch mal in, wie wachsen und gedeihen kleinere Unternehmen, wie kommt man auch ohne Venture Capital 17 Jahre immer weiter Stück für Stück voran. Und welche Bedeutung hat das deutsche Handwerk und wie können wir das in Zukunft einfach noch viel mehr stärken? Schön, dass du da warst.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch nochmal Professor Dr. Steinkraus vorstellen. Und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege. Das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus, selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet.
Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Habe auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, da bin ich nicht gemeint, sondern im Gegenteil, ich strahle und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST groß geschrieben 15, 15% auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also ran da bis zum 15. Mai und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes, denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Was bewegt uns? Ja, diese Woche bewegt uns unser Close Circle. Und viele von euch haben ja von uns schon gehört, was das ist. Viele haben aber vielleicht auch erst später eingeschaltet. Und deswegen wollen wir da einmal heute einsteigen aus Was ist unser Close Circle? Den habe ich zusammen mit Franziska von Hardenberg, einer Gründerin und Freundin aus Berlin, 2018 gegründet, weil wir gesagt haben, wie schaffen wir es bei so viel Networking und Events und man kennt sich und mal trifft man eine Gründerin, mal trifft man keine, so einen engen Kreis an Gründerinnen zu formen, der sich auch dann hilft, wenn mal gerade keiner hinguckt, wenn es mal gerade nicht so glamourös ist, wenn man wirkliche Probleme hat und wie baut man da so ein, ich würde fast sagen, so ein Circle of Trust, also so ein Vertrauensnetzwerk auf und wie füllt man das mit Leben? Weil es ist ja schön, dass du dir vornimmst, lass mal da irgendwie 12 Gründerinnen zusammen in einen Close Circle stecken. Aber dieses Vertrauen muss ja auch erstmal über die Zeit wachsen. Und du musst dich ja auch so richtig im Kopf haben, wenn es dann um die Themen geht. Und Lea, vielleicht kannst du ja mal irgendwie so sagen, wie haben wir das über die Jahre gemacht, dass wir jetzt heute diesen engen Kreis haben, mit denen wir eben einmal im Jahr wegfahren. Und das bewegt uns diese Woche sehr.
Ja, also erstmal weiß ich noch ganz genau, als ihr das gestartet habt, 2018, und diese Mail kam und es war irgendwie ganz spannend, weil ihr hattet so eine Mail, wir verbringen Wochenende zusammen und so und haben da Folgendes so vor, aber so ein bisschen grob. Und es war irgendwie klar, du bist entweder dabei an dem Wochenende oder du bist nicht dabei. Und es ist auch echt so, dass ihr das durchgezogen habt. Das heißt, da sind ein paar, konnten nicht kommen und die sind bis heute nicht dabei, was total tough ist, weil natürlich hat man Kinder und tausend Sachen. Aber ich finde, das hat so ein bisschen den Ton gesetzt von, wenn wir uns nicht wichtig genug nehmen, dass wir miteinander uns treffen und austauschen und da Zeit investieren, dann hat jede von uns 10 andere Sachen, die noch wichtiger sind und jede wird 1000 nicht ausreden, sondern Gründe finden, warum man jetzt gerade selber so wichtig ist, dass man nicht kann. Und das heißt, es ist so ein bisschen all in or nothing und das war es von Anfang an. Das heißt, ich habe meine Kids wegorganisiert und habe wirklich alles möglich gemacht, um dabei zu sein. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil gleich dieses erste Wochenende schon so ein, ihr hattet so ein bisschen so Teambuilding, also ja. Übungen dabei, so kleine, ja, was ist in dem Kühlschrank drin von der anderen?
Wir hatten so ein Airbnb-Haus gemietet auf dem Land.
Genau, ein Airbnb-Haus, ja. Wo alle zusammen übernachtet haben, nebeneinander in so einem Ehebett, ja, wo man sowieso ganz eng wurde. Wir haben abends ewig lange vor diesem Kamin gesessen und ja, und haben auch, wie gesagt, durch diese Teambuilding-Übungen uns auch wirklich mal kennengelernt und richtig, ihr habt gleich so eine Atmosphäre geschaffen, wo die echten Sachen besprochen werden. Und das war irgendwie, glaube ich, auch klar. Es ist hier kein Sales-Pitch. Das ist wirklich das, was hinter den Kulissen bleibt und wo man sich die ganz ehrlichen Themen, wo man mit hadert und Schwierigkeiten hat und so weiter erzählt. Und da kamen dann über die Jahre auch noch so, so, so viele Erfahrungen dazu von den einzelnen Personen, die man jetzt miterleben konnte über diese lange Zeit.
Und das war auch wichtig. Wir sprechen mit niemandem darüber, was wir da miteinander besprechen. Weil das waren ja auch viele Themen, wo man sagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich traue, die zu sagen. Und wenn man dann das Gefühl hat, naja, jeder erzählt es mal erstmal zumindest seinem Partner und dann vielleicht auch noch seiner besten Freundin und dann vielleicht auch noch jemandem, dann hält so ein Vertrauen nicht, weil du dann irgendwann das Gefühl hast, du kannst dich da nicht so öffnen. Ich glaube, das war auch immer ganz wichtig.
Ja, und dann haben wir eigentlich irgendwie das so, dann hat das sich so ein bisschen angefangen so zu etablieren. Ihr habt da jetzt auch nicht gesagt, wir leiten das und wir geben euch vor, wie es passiert, sondern wir haben alle irgendwie geguckt, wie macht man das jetzt eigentlich miteinander. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir mehr oder weniger einmal im Quartal uns irgendwie gesehen haben bei jemandem zum Abendessen oder Frühstück oder Lunch oder so und einmal im Jahr zusammen weggefahren sind. Mhm. Und das war schon das Highlight und das haben immer zwei organisiert und das rotiert bis heute, dass immer zwei diesen Trip organisieren und diesmal seid ihr es, also du und Kati, nach Madrid. Ich habe damals mit Steffi zusammen bei uns im Landhaus das gemacht und da lagen wir teilweise auf Luftmatratzen alle in einem zu kleinen Haus, aber es war irgendwie total gemütlich. Und dann organisiert man selber auch so ein bisschen die Agenda und schaut, was man da macht miteinander, was man erlebt und vor allen Dingen, dass man Zeit hat, auch wirklich miteinander sich nackig machen. Ja, aber wirklich, dass man einfach irgendwo all diese Themen, wo man so denkt, boah, die kann ich mit so wenig Menschen besprechen, weil ich da noch gar nicht fertig bin, weil ich so unsicher bin, weil ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht, weil es mich so berührt oder bewegt. Und die kann man halt in diesem Rahmen lassen. Und dadurch ist das echt eine wahnsinnig vertrauensvolle Gruppe geworden. Jetzt muss man sagen, dass sich das ja von der Organisation auch so ein bisschen auch entwickelt hat, ne?
Genau, also wir haben jetzt nicht mehr so regelmäßige Treffen. Die Reise einmal im Jahr ist beibehalten worden und die WhatsApp-Gruppe glüht halt, ja. Also wann immer irgendwer was hat oder was ist, dann wird das da alles reingepostet. Aber was ich das Besondere an diesen Reisen finde, normalerweise, wenn du so Business-Netzwerke hast und mit denen gibt's dann so Reisen, dann sind das halt eher businesslastige Reisen. Dann isst man gepflegt zusammen Abendbrot und dann geht irgendwo Abendessen. Dann guckt man sich tagsüber drei Unternehmen an. Dann macht man vielleicht auch mal so eine Breakout-Session aus. Jetzt setzen wir uns mal einmal alle in den Raum und erzählen uns, was uns noch so bewegt. Aber das hat dann eher so einen Business-Charakter. So, wenn du mit deinen Freundinnen einen Girls oder mit deinen Jungs einen Boys-Trip machst, dann hat der eher einen totalen privaten Charakter. Dann würdest du im Traum nicht drauf kommen, dir irgendwelche Unternehmen anzugucken oder zu sagen, wie läuft es denn bei dir jetzt mal so strukturiert durchgegangen im Job, sondern dann würdest du eigentlich nur Halligalli machen. Und das hier ist die perfekte Mischung. Und das liebe ich so daran, weil zum einen freue ich mich so, weil ich einfach weiß, ich bekomme diese Woche wieder von 10 tollen Frauen einen Einblick in, welche Herausforderungen durchleben sie gerade, wie stemmen sie das, wie gehen sie die Themen an, what's new, also wer hat auch irgendwas Neues vor. Und das ist total spannend, weil da kannst du ja immer so viel für dich selber auch rausziehen. Und zum anderen weiß ich einfach, wir werden da wieder so Halligalli machen, dass ich hinterher denke, meine Güte, war das nötig? Ja? Aber es ist irgendwie mal nötig, da so völlig zu eskalieren. Also das ist halt auch irgendwie so cool, dass es beides geht.
Man hat so total so dieses Excitement davor und gleichzeitig ein bisschen Angst.
Ja, totale Angst.
Oh Gott, die Stimme ist danach, unser Podcast wird danach auf jeden Fall wild, weil die Stimme einfach versagt.
Die Stimme wird einfach weg sein. Und ich habe auch das Gefühl, wir schicken 3 Clubs pro Minute irgendwelche Menschen, seit ich gesagt habe, wir fahren nach Madrid. Alle so, oh mein Gott, also Madrid ist gerade so angesagt. Seid ihr denn schon in dem und dem Club? Ich so, wir sind ja schon in 3 anderen Clubs an dem Abend. Ja, also ich habe auch das Gefühl, es ist eine völlige Überforderung. Sonst gehe ich gar nicht mehr weg und sitze Samstagabends wie so eine Couchpotato da und komme noch nicht mal auf den Gedanken, in einen Club zu gehen. Und jetzt nehme ich das irgendwie in 4 Tagen alles mit. Also
Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich finde, wenn man das versucht nachzumachen, ein Teil, der wirklich wichtig ist, ist dieses krasse Commitment. Also ich finde, jeden Trip, den wir machen, da wird entschieden, wann der nächste ist. Und ich war beim letzten Jahr nicht dabei, wegen beruflichen, auch wieder wegen Vella und KKA, genau wie jetzt gerade auch.
Ja.
Und dann habt ihr einfach das Datum entschieden für dieses Jahr. Und dann muss man halt gucken, dass man dabei ist. Und es ist nicht jeder dabei, dieses Datum zu finden. Und manchmal schafft man es auch wirklich einfach nicht. Aber ich finde, wie oft versuchst du, alleine mit deiner besten Freundin dich zu treffen? Und haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und gibst der irgendwie in 3 Wochen oder in 3 Monaten so einen Termin? Und es klappt einfach bei 10, 12 Leuten nicht. Das heißt, da muss es irgendjemand geben, der sagt, die 4 Leute setzen sich zusammen und das ist der Termin. Und alle anderen müssen halt versuchen, den Termin möglich zu machen, weil sonst findet es einfach nicht statt. Also finde, diese Klarheit brauchst du dann total. Und ich finde schon, unsere Gruppe ist halt eine sehr, man könnte jetzt sagen, von außen ist die homogen. Ja, es sind alles sozusagen Frauen in der Gründerszene, aber ist sie gar nicht. Von den Charakteren ist sie absolut heterogen, genauso wie du und ich nicht gleich sind, nur weil wir zufälligerweise 2 Frauen in der Startup-Szene sind. Und das, finde ich, ist auch eine unfassbare Bereicherung. Also, dass man wirklich so ganz, ganz unterschiedliche Menschen da drin hat und dadurch auch ganz andere Themen bekommt und ganz andere Sichtweisen aufs Leben und ganz andere Inspirationen mitnehmen kann und da wirklich...
Es ist nicht, was manchmal, ich glaube, das Manager-Magazin hat mal irgendwann über Netzwerke geschrieben vor einem Dreivierteljahr oder so und dann haben die unseren Close Circle da mit irgendeinem Bild von uns aus Barcelona reingetan und irgendwie so die flashy woman aus Berlin oder irgendwie sowas stand dann da. Und ich glaube, nach außen denkt man, wir fahren da hin und dann sagen wir uns allen den ganzen Tag, wie toll wir uns finden und die ganze Zeit, oh, du bist auch so toll, ja, du bist ja auch so toll und so.
Und es geht eher um Show-Off, dass wir da es geht eigentlich so ein Reel machen oder ein Foto.
Genau.
Und das ist wirklich das Geringste, um was es geht.
Genau, so nach dem Motto, guck mal, wie toll wir sind und ihr seid alle nicht dabei und so. Und wenn du innen reinguckst, ist es gar nicht so. Also diese Reels entstehen immer aus der absoluten Euphorie, dass wir alle zusammen sind. Und hinterher denkt man, huch, wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Und
die entstehen auch, weil wir alle 0 Reels können. Und dann Franzi sagt, 0. Lass mal eins machen. Und wir es dann auch witzig finden, uns mal wieder in solche Situationen zu bringen, wo man so richtig unzulänglich ist.
Sich auch nicht zu ernst zu nehmen, Leben auch nicht zu ernst zu nehmen. Es ist ein Trip, den wir alle zusammen nach Madrid machen, das ist toll, aber das muss man jetzt auch nicht zu groß aufhängen und sagen, da wird irgendwie sonst was für Selbstmarketing betrieben. Nee.
Ja.
Also deswegen kann ich wirklich auch euch nur ermuntern und ich weiß von vielen, dass ihr auch schon eure Close Circle geformiert und gegründet habt. Ihr bei Ten More In macht ja auch ein ähnliches Konzept im Sinne von, dass die Frauen nicht nur Coaching und Weiterbildung bekommen, sondern dass sie sich eben auch miteinander sehr eng austauschen. Ja. So, also insofern, macht das, ob Männer, ob Frauen, ob gemischt, das geht alles. Aber so ein Circle of Trust zu haben, wo man einfach weiß, wenn die Hütte brennt oder ich mich über die Maßen freue, da habe ich so eine Gruppe, da kann ich das reinschreiben, da kriege ich Hilfe, da kriege ich Ratschläge und da kriege ich wenig Bewertungen. Das ist was ganz Besonderes.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Empfehlung der Woche.
Ja, Empfehlung der Woche, da wollte ich jetzt hier so total hochtrabend wieder tief in mein intellektuelles Ich eintauchen und dir hier wieder so paar so echte Highlights rauszaubern, Lea, ja, wo ich dich so richtig mit beeindrucken kann. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das mal profaner diese Woche. Also ich fange mal noch einigermaßen tiefgründig, hätte ich fast gesagt, überraschend an. Also wahrscheinlich kennen 90% von euch diese App, aber wenn ihr sie noch nicht kennt, dann ist es wirklich eine richtige Top-Empfehlung. Hab mir nämlich überlegt, was kann ich euch empfehlen, was mir alles diese Woche bei diesem eben benannten Madrid-Trip helfen wird, ja? Weil ich wollte mal Empfehlung anders interpretieren und nicht wieder mit dem nächsten Buch. Ich lese so ein gutes Buch gerade leer, ja? Windstärke 17. Aber das wollte ich jetzt heute mal nicht empfehlen.
Hast du jetzt doch noch hier reingesneakt.
Ja, habe ich gedacht. Schaffe ich immer. Meine Bücher, die kriege ich immer überall unter. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, dass Caroline Wahl ein neues Buch geschrieben hat. Sondern es gibt eine ganz tolle App und die heißt Splitwise. So, und da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Apps, die das Gleiche tun. Aber das ist so ein Gamechanger für so einen Trip. Wir sind 10 Personen oder 11. Und du kannst in Splitwise werden dann alle, die mitfahren, eingegeben. Das kannst du für Klassenfahrten machen, für Familientrips, für Freundestrips, für alles Mögliche. Und wenn dann ich in Minute 1 die erste Rutsche Drinks zahle, dann sage ich da vielleicht noch, oh, geht auf mich und so. Aber irgendwann ging es dann wahrscheinlich so oft auf mich, dass ich denke, Mensch, jetzt wäre es auch schön, wenn die anderen mir auch mal ein Zehntel alle wiedergeben. Das ist dann aber saunervig. Und deswegen schreibst du dann einfach in Splitwise rein, Verena Drinks und dann wie viel du bezahlt hast. Und das machen alle die ganzen 4 Tage so. Jede, die was für die Gruppe zahlt, schreibt das da rein. Und am Ende rechnet die App mit einem Klick aus, Verena schuldet Lea noch 23 Euro, Lea schuldet Anna noch irgendwie 50 Euro, Steffi muss Kati noch was geben. Und das ist super, weil dann ist das Thema Geld einfach für so 4 Tage weg vom Fenster und du bist nicht permanent dabei. Wer hat jetzt gezahlt? Schulde ich dir noch was? Oh Gott, danke. Und das nimmt auch so die Leichtigkeit raus, weil man die ganze Zeit denkt, jetzt muss man gleich wieder irgendwie Cash oder Karte und durch 10 und so. Also wenn ihr Splitwise noch nicht kennt, dann ist das die perfekte App. So, und wenn ihr jetzt sagt, danke Verena, du alte weiße Frau, dass du uns hier Splitwise empfiehlst, das benutzen wir seit 20 Jahren und das ist überhaupt keine Top-Empfehlung, dann habe ich noch mehr für euch, ja? Weil wie kann man in so einer Woche den Körper dabei unterstützen, Alkohol besser abzubauen? Ja, so, da staunt ihr.
Das ist ja jetzt ein Switch von Splitwise zu Alkohol.
Da staunt ihr. Weil damit beschäftige ich mich diese Woche auch. Und das ist eine hochrelevante Frage für mich, weil ich ja dieses Jahr noch keinen Tropfen Alkohol getrunken habe und das jetzt wahrscheinlich gefühlt in 4 Tagen nachholen werde. Und ich weiß, liebe Dr. Simone Koch, dass das nicht so gut ist, das so zu machen. Aber man lebt nur einmal und deswegen habe ich mir überlegt, ich kann ja meinen Körper ein bisschen unterstützen. Und da hat sie mir dann so gesagt, womit man den so unterstützen kann, weil ich das natürlich sehr lustig fand, sie zu fragen. Also Brokkolisprossenextrakt, meine Lieben, ja. Haut euch mal ordentlich Brokkolisprossenextrakt rein. Ich bin auch so gespannt,
her?
Wie das...
Verena, wo kriegt man das überhaupt her?
Wie sitze ich da mit dem Brokkoli
und versuche, die Sprossen abzufummeln?
Vielleicht kannst du sie in den Gin Tonic reinrühren.
Hättet ihr noch ein bisschen dann auf Spanisch...
Bitte keine Gurke.
Brokkoli.
Bitte keine Gurke in meinen Gin Tonic. Hätten Sie auch Brokkolisprossenextrakt? So, also da, ne, kannst du erstmal richtig Gas geben. Und Lea, keine Sorge, habe ich alles für dich eingepackt, ja? Habe ich alles dabei.
Okay, okay.
So, dann NAD Plus Booster, ja? Ist auch ein ganz großer Alkoholhemmer. Also das habe ich mit. Du, und ich habe ja keine Ahnung, ob das alles funktioniert. Aber wo ich weiß, dass es funktioniert, ist Elotrans.
Ja.
Das kriegt meine Apotheke. Das sind Elektrolyte. Ja. Und letztes Mal, als wir nach Barcelona gefahren sind, hat Steffi einfach mal so 10 Gläser mit Elotrans angerührt. Und bevor wir losgegangen sind, mussten wir die alle trinken. Da stand die so wie unsere Mutti neben uns und so, ihr trinkt das jetzt alle. Und heute Nacht, bevor ihr ins Bett geht, trinkt ihr das nochmal alle. Und das hat, glaube ich, schon echt was gebracht.
Das hatten wir letztes Mal auf Mallorca auch. Und da hat es auch krass was gebracht. Also da haben wir es nicht vorm Weggehen, sondern nach dem Weggehen gemacht. Elotrans und eine Paracetamol. Und ey, ich bin morgens aufgewacht und dachte, ich war nicht weg. Also
ja,
es war wirklich
genau
richtig gut.
So, und mein Problem bei sowas ist aber, dass ich denke, ah geil, Elotrans getrunken, ah super, nachher noch eine, aha, noch Paracetamol, na dann kann ich ja ein bisschen mehr trinken. Und dann habe ich halt nur Red Bull getrunken, also Wodka Red Bull.
Okay.
Und hier jetzt meine nächste Empfehlung, trinkt kein Red Bull, ja, weil ich weiß noch, wie ich wirklich...
Deine Empfehlungen sind heute wirklich der wildeste Mix.
Die sind super, weil ich einfach in unserem Viererzimmer da letztes Jahr, ich bin halt morgens um 6 da wie so Duracell-Häschen die Wände hochgegangen, weil ich dachte, ich bin so wach, ich bin so gut drauf.
Bitte nicht. Und ich möchte diesmal auch entspannen bei dem Treppariner.
Du bist mit mir in einem Zimmer, Schatz. Das wird so schön. Und
kein
und deswegen,
Red Bull für dich. Nur nein, die Brokkoli-Dinger und NDN,
so.
NDNA. NAD
nee, genau,
Plus
nicht,
Booster.
Nicht MDMA, sondern NAD Plus, genau. Und also ihr merkt, ich habe heute richtig tolle Business-Empfehlungen für euch mitgebracht, wie ihr so richtig im Leben weiterkommt. Und die sind auch hochrelevant, wenn es mal an der Bar abends zu spät wird, aber ihr denkt, nee, diesen Deal an dieser Bar muss ich irgendwie noch schließen, aber wie soll ich den nächsten Tag überleben? Also von Herzen habe ich euch die rausgesucht, ja, und mit viel Liebe, und ich finde es nicht gut, dass Lea das hier so lächerlich macht, denn es sind ganz wichtige Tipps fürs Leben.
Ja, das war sie schon wieder. Eine kunterbunte, schöne 98. Folge, genau nach meinem Geschmack. Danke, Verena, nochmal, dass du das Interview diese Woche übernommen hast. Ich freue mich
sehr
riesig
gerne
darauf, es zu hören. Wir sind einfach ein Dreamteam. Es macht so viel Spaß, das gemeinsam zu machen hier, diesen Podcast. Und jetzt hast du das letzte Wort.
Erasmus von Rotterdam. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.